Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zu Lukas Kapitel 4 und ich lese von Vers 14 an bis Vers 30. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Soweit der Predigttext. Wir haben uns am vergangenen Sonntag mit den ersten Versen beschäftigt und wollen heute hier Fortsetzung machen. Jahrhundertelang hat das Volk Israel auf seinen Messias gewartet. Und als Gottes Stunde dann gekommen war und er unseren Herrn Jesus Christus zu seinem Volk gesandt hat, da lehnten sie ihn ab. Hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Das war ihre Antwort auf die große Liebe Gottes in Christus Jesus. Und das ist die große Tragik, die über diesem Volk seit vielen Jahrhunderten lastet und den Fluch Gottes über sie brachte. Gott nahm sie beim Wort. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Im Grunde ist das, was unserem Herrn Jesus hier in Nazareth, in seiner Heimatstadt, widerfuhr, nichts anderes als eine Einleitung zu dem Gesamtthema: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Frage lautet: Wie konnte es dazu kommen? Warum haben sie den Messias abgelehnt und lehnen ihn bis in unsere Zeit hinein ab? Nun, um die Frage nach dem Warum beantworten zu können, müssen wir uns zunächst mit der eigentlichen Bedeutung der Botschaft Jesu befassen. Wir haben am vergangenen Sonntag bereits darauf hingewiesen, dass die Worte Jesu, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, eine Anspielung auf das Halljahr, auf das Jubeljahr der Israeliten war. In diesem Jahr wurden zum Beispiel alte Eigentumsverhältnisse wiederhergestellt. Menschen, die sich hatten als Sklaven verkaufen müssen, gelangten wieder zur Freiheit. Das sogenannte Jubeljahr hatte also eine enorm frohmachende, befreiende, soziale Bedeutung für solche, die in irgendeine Not geraten waren. Sie wurden in diesem Jahr von ihrer Not befreit. Doch das Problem war, dass man bei der rein irdisch materiellen Bedeutung stehen blieb. Und das ist eigentlich typisch für die Geschichte des Volkes Israel immer wieder gewesen, dass man die geistlichen Hintergründe, die tiefe geistliche Bedeutung bestimmter Anordnungen Gottes nicht verstand. Man blieb bei dem Vordergründigen stehen. Man blieb stehen bei dem rein irdischen. Um einmal ein Beispiel zu bringen aus dem Hebräerbrief, der ja Bezug nimmt auf die Geschichte des alten Bundes, da ist von den Erzvätern die Rede. Und wir wissen alle, dass die Erzväter von Gott her, zunächst einmal Abraham, die Verheißung bekamen, dass ihnen das Land Kanaan gehören sollte. Es war das verheißene Land. Und nun musste Abraham und mussten auch Isaak und Jakob irgendwann feststellen, dass ihnen in diesem Lande, in dem sie sich ja aufhielten und das sie durchzogen mit ihren Familien und Herden, Viehherden, dass ihnen in diesem Land im Grunde genommen gar nichts gehörte. Im Gegenteil, das Einzige, was sie besaßen, war eine Grabstätte. Das war das Einzige. Ansonsten gehörte ihnen kein Quadratzentimeter in diesem Land. Sie erlebten also nicht die Erfüllung der irdischen Verheißung. Aber sie blieben dann dabei nicht stehen, sondern sie schlossen daraus, dass die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte, noch eine viel tiefere, eine geistliche Bedeutung hatte. Und da lesen wir einmal jetzt hier im Hebräerbrief Kapitel 11, die Verse 9, 10 und 16. Durch den Glauben ist er, nämlich Abraham, ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt's. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete nicht auf die Erfüllung der irdischen Verheißung, sondern er wartete auf den Himmel. Er wartete auf das neue Jerusalem. Wir lesen in Vers 16, nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich die Erzväter und alle, die ihnen nachfolgten und im Glauben lebten, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Nun, Gott erfüllte auch die Verheißung im irdischen Sinne, aber es ging ihm in erster Linie darum, dass die Gläubigen in Israel, zunächst einmal die Erzväter, dann ihre Nachkommen erkannten, dass diese Verheißung eine viel tiefere Bedeutung hatte, nämlich, dass es um das Himmlische geht. Bei den Verheißungen Gottes in erster Linie. Die irdischen Verheißungen haben immer noch ihre Gültigkeit, aber das Entscheidende ist die himmlische Verheißung. Aber nur wenige erkannten das im Volk Israel. Und das war auch zur Zeit Jesu der Fall. Sie blieben also hängen an dem Irdischen, an dem Sichtbaren, statt auf den zu schauen, der unsichtbar war und auch mit der Verheißung für den Himmel zu rechnen. Paulus nimmt im Hebräerbrief Bezug auf Josua und sagt, Josua konnte sie nicht zur Ruhe bringen. Er hat sie in das gelobte Land hineingeführt, in das Land Kanaan, aber sie kamen dort nicht zur Ruhe. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Damit ist der Himmel gemeint. Und es ist wichtig auch für uns, dass wir nicht an dem irdisch Sichtbaren hängen bleiben. Auch wir dürfen damit rechnen, dass Gott seine Verheißungen im Blick auf das Irdische an uns erfüllt, dass uns das tägliche Brot gibt. Wir beten immer wieder darum. Unser täglich Brot gibt uns heute. Aber das Entscheidende sind die unsichtbaren Dinge, sind die geistlichen Güter in Christus Jesus, von denen der Apostel Paulus im Epheserbrief spricht. Wenn wir diesen Blick nicht haben, gehen wir in die Irre, zwangsläufig in die Irre. Also das Entscheidende war die geistliche Bedeutung der irdischen Verheißungen. Und so war es auch mit dem Jubeljahr, mit dem sogenannten Halljahr. Und so hatte die Botschaft, die unser Herr Jesus dort in Nazareth verkündigte, in erster Linie eine tiefe geistliche Bedeutung. Das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk Israel sollte wiederhergestellt werden. Das ist der tiefe Inhalt dieser Botschaft, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn, das Jubeljahr des Herrn. Das Verhältnis zu Gott sollte wiederhergestellt werden. Den Armen, und das ist das Erste hier in dieser Botschaft, in Vers 18, den Armen sollte die gute Botschaft, das Evangelium, verkündigt werden. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Das heißt also ursprünglich, wenn wir es rein materiell sehen, die Armen sollten wieder zu ihrem Besitz kommen. Sie sollten teilhaben an den irdischen Gütern. Aber dann geht es eben tiefer. Der Herr Jesus sagt in seiner Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Und so hat er es hier auch verstanden, in dieser Ansprache, die er gehalten hat in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Hier haben wir also den Eingang zum Himmelreich, zu den reichen Gütern des Hauses Gottes. Und dass diese Verheißung nicht nur den sozial Schwachen, sondern auch den Reichen dieser Welt gilt, macht uns die Bibel ganz klar. Soziale Armut macht uns noch nicht zu Anwärtern des Himmelreiches und irdischer Reichtum schließt uns nicht von vornherein vom Himmelreich aus. Wir wissen zwar, dass der Herr Jesus gewarnt hat vor dem Hängen an irdischem Besitztum. Er hat gesagt, den Reichen fällt es besonders schwer, also den materiell Reichen fällt es besonders schwer, in das Himmelreich zu gelangen. Aber niemand, auch der Reiche, ist von vornherein ausgeschlossen vom Himmelreich. Das Entscheidende ist die geistliche Armut. Und da kann ein materiell Reicher in diesem Sinne geistlich arm sein und ein sozial Schwacher kann in sich selbst stark und selbstherrlich und reich sein. Also das Entscheidende ist das Innere. Selig sind die geistlich Armen. Man könnte auch übersetzen mit selig sind diejenigen, die durch den Geist Gottes arm gemacht worden sind. Ganz arm in sich selbst. Das heißt also, die im Blick auf ihr Verhältnis zu Gott nichts anderes zu bringen haben, als ihr sündiges, schmutziges Herz. Nichts anderes. Die sich als Sünder vor Gott erkannt haben. Die bettelarm sind im Blick auf das Erlangen des Himmelreiches. Die ihren Bankrott erklärt haben. Die ihre Verdammungswürdigkeit und ihre Verlorenheit erkannt haben. Das sind die geistlich Armen. Um das noch einmal zu unterstreichen, dass auch die materiell Reichen dazu gehören können, ein Hinweis auf die Kirchengeschichte. Wer sich ein wenig auskennt in der Kirchengeschichte, der weiß, dass es auch unter den Reichen, unter dem Adel beispielsweise, immer wieder geistliche Aufbrüche gegeben hat. Sowohl hier in Deutschland als auch in England, speziell auch in Russland. Und da konnte ein solcher Mann von hohem Stand seine Knie beugen zusammen mit einem Stallknecht. Sie konnten gemeinsam auf die Knie gehen, um Gott anzubeten, sich vor Gott zu beugen und zu demütigen. Das war jetzt einmal speziell auf die Reichen gemünzt, geistliche Armut. Also darauf kommt es an, und das meint der Herr Jesus hier auch, wenn er zunächst einmal sagt, den geistlich Armen wird das Evangelium verkündigt. Sie dürfen reich sein in Christus Jesus. Ihnen steht das ganze Himmelreich offen. Sie sind Erben der zukünftigen Herrlichkeit. Eine herrliche Botschaft, die der Herr Jesus hier bringt. Nun als nächstes verkündet der Herr den zerbrochenen Herzen Heilung. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Wie der Israelit im Halljahr, im sogenannten Jubeljahr, von seinen Kümmernissen geheilt wurde, so sollten nun diejenigen, die unter ihrer Sündhaftigkeit und Gottesferne litten, getröstet und geheilt werden. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Das erinnert uns an eine andere Seligpreisung. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die Leid tragen wegen ihrer Sünde, das ist damit gemeint. Die ihre Sünde bereuen, zutiefst bereuen. Sie sollen getröstet werden, sie sollen Heilung erfahren durch die Vergebung ihrer Sünden. Und als drittes und viertes soll den Gefangenen die Freiheit und den Blinden das Licht gebracht werden. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Nun, der Prophet Jesaja kündigte damit den nach Babel in die Gefangenschaft verschleppten Juden die Befreiung an und damit das Licht für alle, die aus dem dunklen Kerker der Gefangenschaft befreit würden. Unser Herr Jesus bringt mit diesen Worten den auf mancherlei Weise an die Sünde gebundenen die Erlösung, die Freiheit von ihren Ketten. Auch hier geht es nicht um eine äußere Befreiung, sondern zunächst einmal um eine innere Befreiung. Die hart gebundenen macht er frei. Ihr Lieben, was der Mensch sich auch immer wieder ersehnt, ist äußere Freiheit. Befreiung von allem äußeren Druck, von aller Knechtschaft. Das war zum Beispiel auch das Motto der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Für ihre Freiheit waren Menschen immer wieder bereit zu kämpfen. Sie waren dazu bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um frei zu werden. Und heute Morgen in unserem Gebetskreis dankte jemand dafür, dass wir die Freiheit haben, uns zu versammeln. Das ist ja ein Geschenk, das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn man an manche Länder denkt in dieser Welt, in denen die Gemeinde Jesu Verfolgung leidet, da ist es nicht so einfach, sich zu versammeln. Im Gegenteil. Und wir dürfen uns zu jeder Stunde, wenn wir wollen, hier versammeln, um Gottes Wort zu hören. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein ganz, ganz großes Gnadengeschenk und es ist richtig, wenn wir dafür immer wieder dankbar sind. Aber, jetzt kommt das Aber, das ist nicht das Entscheidende. Unsere Brüder und Schwestern in den Ländern, wo die Gläubigen verfolgt werden, sind doch innerlich frei. Sie sind frei von der Gebundenheit an die Macht der Sünde. Und das ist die entscheidende Freiheit, von der der Herr Jesus hier spricht. Das ist das, was er den Menschen dort in Nazareth anbietet. Befreiung von der Macht der Sünde. Das ist das Entscheidende. Der Apostel Paulus saß oft im Gefängnis. Ist durchaus nicht immer frei gewesen, rein äußerlich. Aber innerlich war er ein total freier Mann. Gebunden an die Gnade Jesu, gebunden an den Willen seines himmlischen Vaters. Und das war für ihn Freiheit. Die Bindung an den Herrn Jesus, die Bindung an Gottes Wort, das ist wahre Freiheit. Die äußere Freiheit kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle Menschen von Natur aus in der schrecklichen Knechtschaft und Gefangenschaft der Sünde leben. Der Apostel Paulus drückt das einmal so aus im Römerbrief im 7. Kapitel, wo er ja über den Zustand des Menschen unter der Herrschaft, unter den Anforderungen des Gesetzes Gottes spricht: Ich elender Mensch, angesichts der Sündhaftigkeit seines Herzens, der Bindung an die Macht der Sünde, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Eine Äußerung der Ohnmacht und auch eine Äußerung der Kapitulation, eine Bankrotterklärung unter den strengen Forderungen des Gesetzes Gottes. Das ist übrigens das, was wir auch in unserer Zeit wieder ganz neu brauchen. Und wir werden ja jetzt die Vorträge hören oder den Vortrag über Gesetz und Evangelium. Und wir können im Grunde genommen nur dann recht verstehen, was Evangelium bedeutet und froh darüber werden, wenn wir einmal so recht verstanden haben, was eigentlich Gesetz bedeutet und das Stehen und das Leben unter dem Anspruch des göttlichen Gesetzes. Da ist Fluch, da ist Verderben, da ist Verdammnis unter dem Gesetz, da ist Ohnmacht im Blick auf die Sünde. Da ist Knechtschaft, da sind wir unter die Sünde versklavt, so sagt Paulus im selben Abschnitt. Und ein Mensch, der das erkannt hat und der einmal gründlich bankrott erklärt hat vor Gott unter diesem Anspruch des Gesetzes, der weiß es zu schätzen, was es bedeutet, dass wir nun vom Evangelium her erlöst sind von der Macht der Sünde, frei geworden von den Ketten der Sünde, von dieser schrecklichen, unseligen Ich-Knechtschaft. Dort am Kreuz hat unser Herr Jesus Christus die Erlösung vollbracht, um uns aus dem dunklen Kerker unserer Schuldverstrickung hinauszuführen und uns die Augen zu öffnen für das helle Licht der Gnade Gottes, für seine ganz, ganz große Liebe, die Gott in Christus uns gegenüber geoffenbart hat. Das ist es, was der Herr Jesus ihnen hier verkündigt, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Unser Herr Jesus hat uns am Kreuz frei gemacht von der Herrschaft der Sünde, frei gemacht von der Herrschaft des Todes. Und damit ist aufs Engste die frohe Botschaft verbunden, den Zerschlagenen, das heißt denen, die unterdrückt werden, dass sie frei und ledig sein sollen. Sie sollen also von der Herrschaft des Satans befreit werden und von der Angst vor dem Tode. Wir denken an dieses bekannte Wort aus dem Hebräerbrief. Da ist von denen die Rede, die ihr ganzes Leben hindurch geknechtet werden von der Furcht, von der Angst vor dem Tode. Ich denke, die meisten unter uns werden davon etwas zu sagen wissen, was das bedeutet, wenn das Grauen des Todes uns überfällt, wenn wir Angst bekommen vor dem Sterben, vor unserer letzten Stunde. Das ist eine ganz schlimme Sache und der Herr Jesus hat uns am Kreuz von dieser Angst, von dieser Todesfurcht befreit, weil er dem Tode die Macht genommen hat, weil er den Satan überwunden hat am Kreuz auf Golgatha, weil er uns alle unsere Schuld und Sünde vergeben hat. Darum dürfen wir nun frei sein von dieser schrecklichen, knechtischen Angst vor dem Tode. Wie Zacharias es ausdrückt in seinem Lobgesang, Lukas Kapitel 1, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das ist also das Gnadenjahr des Herrn, das unser Herr Jesus Christus damals den Menschen dort in Nazareth, in seiner Heimatstadt, verkündigte. Das Gnadenjahr, das Jubeljahr des Herrn. Das ist eine herrliche Botschaft. Es ist Evangelium, lauter Evangelium. Wir haben bereits darauf hingewiesen, hier ist nicht die Rede vom Gericht Gottes. Das hat auch seinen Platz. Aber der Herr Jesus spricht hier nicht vom Gericht, Er spricht hier von der Erlösung, von der Befreiung. Er spricht davon, dass das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt werden kann. Er bringt diese frohe, herrliche Botschaft von der Gnade Gottes. Das ist nicht nur zum Freuen, sondern das ist auch zum Jubeln. Deshalb ein Jubeljahr des Herrn. Unser Herr kündigt den Nazarenern das Jubeljahr an. Und dementsprechend war auch zunächst die Reaktion der Menschen in Nazareth. Sie staunten über die Predigt, die Jesus ihnen gehalten hatte. Sie wunderten sich. Zumal er ja ein einfacher Mann war, der Sohn des Zimmermanns Josef. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm, so heißt es hier, und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Da war zunächst einmal ein Erstaunen, das wir durchaus positiv zu bewerten haben. Also eine positive Reaktion auf die Predigt, die der Herr Jesus Christus über diesen Text aus dem Propheten Jesaja gehalten hat. Es ist ja immer eine schöne Sache, wenn wir das Evangelium bezeugen und die Reaktionen der Zuhörer sind positiv. Aber, und jetzt kommt dieses tragische Aber, was ich einleitend in dieser Predigt bereits erwähnt habe. Wir spüren in diesen Worten auch schon ein gewisses Misstrauen dem Herrn Jesus gegenüber. Einen argen Zweifel. Im Markus-Evangelium wird das vielleicht noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Markus Kapitel 6, Vers 3, da heißt es: Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Sie waren also nicht nur positiv angerührt worden durch das Wort Gottes, durch das, was Jesus ihnen verkündigte, sondern sie ärgerten sich über ihn. Sie stießen sich an ihn, an seinen Worten, an seiner Person. Sollte dieser einfache Mann aus ihren Reihen der Messias, der König Israels sein? Man kann sich gut vorstellen, sie kannten ihn ja nun schon seit langer Zeit, sie waren mit ihm aufgewachsen. Man kann sich gut vorstellen, dass sie ihn immer schon bewundert hatten, wegen seines Tadellosen, wegen seines vorbildlichen Charakters. Davon können wir ganz gewiss ausgehen. Aber Messias, Jesus der Messias, und dann aus dem verachteten Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist es ja gewesen, was man unter den Juden so sagte. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Sie stießen sich also an seiner Niedrigkeit. Und der Herr Jesus weissagt ihnen, dass sie einmal sagen würden: Arzt, hilf dir selbst. Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich dies Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Das gipfelte dann später im Passionsgeschehen in diesem spöttischen Satz: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Das war's. Dann zeige doch deine Macht und Herrlichkeit. Bist du der Judenkönig, wie kommt es, dass du da am Kreuz hängst und diesen schmachvollen Tod zu erleiden hast? Zeige doch, offenbare doch deine Macht und Herrlichkeit. Offenbare doch, dass du der Messias bist. Arzt, hilf dir selbst. Das ist es, was Jesus ihnen hier weissagte. Und darum war es keine Glaubenserwartung, sondern vielmehr eine freche Herausforderung, wenn sie hier sagten: Denn wie große Dinge haben wir gehört, in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Das war keine Glaubenshaltung, keine Glaubenserwartung, sondern das war eine freche Herausforderung. Nun, es geht noch ein Stückchen tiefer. Sie stießen sich also an seiner Niedrigkeit. Aber der Herr Jesus weist noch auf einen tieferen Grund ihrer Reaktion, ihrer negativen Reaktion hin. Es ist ihr Unglaube. Er sagt zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Nun, da erinnert er sie an die Geschichte des Volkes Israel. In Israel hat es ja manche Propheten gegeben, manche Gottesmänner, die dem Volk Gottes das Wort Gottes mitteilten, verkündigten. Und diese Propheten hatten die Angewohnheit, und sie konnten das tun, weil sie ausschließlich ihren Gott fürchteten und nicht die Menschen. Diese Propheten hatten die Angewohnheit, die Zeitgenossen, ihre Zeitgenossen immer wieder hinzuweisen auf die Schäden in ihrem Verhältnis zu Gott, auch auf soziale Ungerechtigkeiten, ganz gewiss auch. Aber vor allen Dingen ging es ihnen darum, ihnen aufzuzeigen, was verkehrt war in ihrem Verhältnis zu Gott. Ihr ehrt Gott mit den Lippen, aber im Herzen seid ihr ferne von ihm. Ihr habt im Grunde genommen gar keine Beziehung zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott Israels. Sie legten also ihren Finger auf die wunden Stellen in den Herzen der Menschen. Das war typisch für die echten Propheten. Sie weissagten in diesem Sinne. Das heißt also, sie verkündigten nicht nur das Wort im Blick auf zukünftige Zeiten. So verstehen wir das Wort Prophetie ja in der Regel. Ankündigung von Ereignissen, die noch in der Zukunft liegen, die sich irgendwann einmal erfüllen werden. Insofern waren sie natürlich auch Propheten. Aber sie weissagten in ihre Zeit hinein. Sie offenbarten die Schäden im Volke Gottes. Das war's. Im Unterschied zu den falschen Propheten. Die falschen Propheten verkündigten Friede, Friede, es besteht keine Gefahr. Es ist alles gut mit dir, ja? Ist alles okay. Die Menschen lebten ganz grob in Sünden. Ganz grob in Sünden. In gotteslästerlichen Sünden. Im Götzendienst. Und die falschen Propheten sagten, es ist alles okay, es ist alles gut, macht ruhig so weiter. Es kommt nicht Gericht Gottes, das Gericht Gottes bleibt mit Sicherheit aus. Es ist Friede und wird Friede sein. Das war die Botschaft der falschen Propheten, im Unterschied zur Botschaft der Rechten, der echten Propheten, die das Volk zur Buße aufriefen. Daran erinnert der Herr Jesus hier die Nazarener, wenn er sagt, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland, denn diese echten Propheten wurden von ihren Landsleuten verfolgt. Die wurden verfolgt. Die anderen hörten sie gerne. Ja, sie hörten gerne, wenn man ihnen schmeichelte, wenn man ihren alten Adam ein wenig aufpolierte und ihnen Honig um den Bart strich, schmierte. Das gefiel ihnen, ja. Wenn sie Botschaften hörten, nach denen ihnen, um den Apostel Paulus einmal zu zitieren, die Ohren jückten. Das gefiel ihnen. Aber wenn da Leute kamen, die so unbequem waren und sie aufmerksam machten auf ihre Sünden, auf das, was nicht stimmte in ihrer Beziehung zu Gott, dann wurden sie ärgerlich. Daran stießen sie sich. Fingen sie sogar an, diese Leute zu verfolgen. Und genau das ist es, was der Herr Jesus hier auch bei seinen Landsleuten erleben musste. Sie ärgerten sich über ihn, sie stießen sich an seinen Worten. Warum? Weil sie selbstgerecht waren und weil sie nicht wollten, dass ihnen jemand deutlich machte, dass sie Sünder waren vor Gott. Sünder, nichts anderes als Sünder. Wie steht das da mit uns, ihr Lieben? Sind wir bereit, uns noch etwas sagen zu lassen vom Wort Gottes? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass man vergeblich predigt. Dass man das Wort Gottes hier verkündigt, aber an den Reaktionen immer wieder feststellen muss, da bewegt sich nichts. Da geschehen keine Veränderungen, da geschieht keine Buße, da geschieht keine Umkehr und eine dementsprechende Reaktion im praktischen Leben. Und das ist eine notvolle Geschichte. Der Apostel Jakobus ermahnt uns, dass wir das Wort Gottes mit Sanftmut aufnehmen sollen. Das heißt also, dass wir uns willig darunter beugen sollten unter Gottes Wort. Unter das, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Das Gegenteil davon ist diese rebellische Art, die sich sträubt und wehrt gegen den Anspruch Gottes und letztlich damit eben auch gegen das Evangelium sträubt. Denn man bezeugt dadurch, dass man das Evangelium niemals so recht begriffen hat. Diese frohe und herrliche Botschaft von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Die Frage ist, wie steht das mit uns? Wie steht das mit jedem Einzelnen von uns? Mir ist das ganz wichtig, auch im Blick auf meine eigene Person. Wenn ich das Wort Gottes hier so verkündige, dann immer als einer, der gerne möchte, dass Gott zuerst zu ihm persönlich redet, zu mir persönlich redet. Dass Gott mich in sein Licht hineinstellt, dass ich zur Buße komme, zur Beugung, zur Demütigung vor ihm und auch zur Freude am Evangelium, zur Freude an seiner Gnade. Nein, die Leute in Nazareth waren nicht geistlich arm. Die waren nicht geistlich arm. Das war ihr großes Problem. Sie stießen sich an die Niedrigkeit Jesu, aber es ging noch tiefer. Das war ihr Unglaube und der Unglaube hat seine Wurzeln in unserer selbstgerechten Art, die sich vom Gott nicht zeigen lassen will, was Sünde ist. Die Leute in Nazareth waren nicht geistlich arm, sie litten nicht unter ihrer Sünde, sie empfanden nicht ihre tiefe Gebundenheit und ihre geistliche Blindheit, und sie fühlten sich nicht als Knechte des Satans und des Todes. Wir denken in Sonderheit an die obere Schicht, an die religiöse Obrigkeit in Israel, die sich immer wieder darauf berief, wir sind doch Kinder Abrahams. Wir stammen doch von Abraham ab. Wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Was willst du denn eigentlich? Du redest mit uns über Sünde, was willst du eigentlich? Du sagst, ihr seid Knechte der Sünde. Wir sind niemand, niemals irgendjemandes Knechte gewesen. Wir haben Gott zum Vater. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Das war eine ernste Rede. Nein, sie waren nicht geistlich arm. Sie brauchten keine Gnade. Das war ihr großes Problem. In diesem Sinne brauchten sie kein Jubeljahr. Äußere Befreiung wohl. Soziale Gerechtigkeit wohl. Da waren sie begeistert. Aber Befreiung von der Macht der Sünde, Gnade für erbärmliche, hässliche Sünder, wie du und ich, wie wir beide das sind, das ist immer das eigentliche Ärgernis der Kreuzesbotschaft, ihr Lieben. Immer schon gewesen, bis in unsere Tage hinein. Man will selbst noch was sein, nicht allein von Gnade leben. Ein armer Sünder sein, der nur von der Barmherzigkeit Gottes lebt, das will man nicht. Das ist also die Antwort auf die Frage, warum lehnten sie den Messias ab? Warum haben sie ihn abgelehnt? Sie stießen sich, so haben wir gesagt, an seiner Niedrigkeit und sie steckten voller Selbstgerechtigkeit und damit eben auch voller Unglaube. Und deshalb hat der Herr Jesus unter ihnen auch nicht viele Zeichen und Wunder getan. Das heißt so ausdrücklich, er konnte da selbst nicht viel tun, außer dass er einigen wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte von ihrer Krankheit. Und warum konnte er nicht viel tun? Das wird uns ausdrücklich gesagt, um ihres Unglaubens willen. Das war es also. Doch nicht nur für sich selbst wollten sie keine Gnade, sondern sie ärgerten sich darüber, wenn anderen Gnade widerfuhr. Besonders wenn es sich um Heiden handelte, dann wurden sie ganz unsinnig, so könnte man sagen, wie rasend. Als Jesus ihnen hier aus der Geschichte aufzeigte, dass Gott sich in seinem Erbarmen den Heiden zuwandte, da konnten sie es vor Wut nicht mehr aushalten. Wir lesen das hier ab Vers 25. Aber wahrhaftig, so sagt der Herr Jesus, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Also hin zu einer Heidin, zu einer Nicht-Israelitin. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Ein Heide, einer, der zu den Nationen gehörte. Und da können sie nicht mehr an sich halten. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Genauso tobte dann später das Volk, als der Apostel Paulus ihnen seine Bekehrungsgeschichte erzählte. Sie ließen sich das so lange gefallen, bis zu dem Punkt, da er zu ihnen sagte, weil Israel das Evangelium ablehnte, habe Gott ihn nun zu den Heiden geschickt. Da war der Ofen aus. Hinweg mit diesem. Ähnlich wie bei unserem Herrn Jesus. Hinweg mit diesem. Der muss sterben. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der Apostel Paulus schreibt später im Römerbrief, Kapitel 11, wir wollen uns diese Stelle kurz anschauen. Vers 11. Durch ihren Fall, durch den Fall Israels, ist den Heiden das Heil widerfahren. Das ist also der unergründliche Heilsplan Gottes gewesen von Ewigkeit her, dass durch den Fall Israels das Evangelium, die frohe Botschaft dann zu den Nationen kam. Wer kann das fassen? Wer kann das begreifen? Rasend vor Wut wollen die Nazarener unseren Herrn Jesus einen steilen Abhang hinunterstürzen. Doch er dreht sich um und geht unbeschadet mitten durch die Menge hindurch. Das ist seine Hoheit. Das ist seine Majestät, die hier offenbar wird. Und seine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde, in der er nicht nur für die Sünden der Nationen, sondern auch für die Sünde seines Volkes Israel am Kreuz verbluten würde, damit das Wort aus ihrem Munde zu ihrem ewigen Heil in Erfüllung gehen würde. Und das kommt ja noch am Ende der Zeit, sein Blut, das Blut der Versöhnung komme über uns und unsere Kinder. Gott verkehrt auch für sein Volk Israel noch alles zum Heil. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Sein Blut, das Blut der Vergebung, das Blut der Reinigung, der Versöhnung komme über uns und unsere Kinder. So wird es kommen am Ende der Zeit. Sie werden Buße tun und sie werden in ihm, in unserem Herrn Jesus Christus, den Quell finden, den sie nötig haben zur Reinigung von all ihren Sünden. Ihr Lieben, sofern wir wirklich und wahrhaft an Christus glauben, haben wir Teil am Jubeljahr, am Gnadenjahr des Herrn. Das sollte immer wieder unsere Freude sein, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Und so schließen wir ab mit einigen Worten aus dem bekannten Lied: Kommt, stimmet alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb, freut euch in seinem Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Kündigt's den Sündern überall, Gott hat uns lieb. Er kam vom Thron ins Erdental, Gott hat uns lieb. Sehet, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha. Wir sind erlöst, Halleluja, Gott hat uns lieb. Amen.